Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power & Pace Triathlon Training. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon, und mir gegenüber sitzt, ihr ahnt es schon, euer Coach Björn Geßmann. Hallo Björn.
Moin, moin, moin. Moin an Anna und natürlich auch an alle da draußen. Musst du noch weg? Du warst so richtig schnell gerade. Also
nee, sorry.
Sensationell.
Das geht mir so leicht von den Lippen mittlerweile.
Ah, das ist richtig. Das ist richtig. Das
geht, ist schnell, richtig. Geht schnell raus.
Ich freue mich auf die heutige Folge.
Ja, ich mich auch. Ich kann nämlich über zwei Rennen sprechen, bei denen ich schon gestartet bin. Wie oft warst du schon beim Ironman Frankfurt und bei der Challenge Rot?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß, dass ich das allererste Mal in Rot war. Das war 2019 oder 18? Relativ spät auf jeden Fall. Mhm. Also ich habe den Ironman, ich habe zu der Zeit damals, oder ich habe früher in Köln gewohnt. Da war der Weg nach Frankfurt immer sehr einfach. Und da bin ich ein paar Mal zum Gucken gewesen. Vor 10 Jahren. Und das erste Mal in Rot war ich wirklich dann, als Danny Bleimel gewonnen hat.
Ah,
in
krass.
2018 war das, glaube ich,
ja.
Ne? Genau, 2000, ja, genau. Und da bin ich zum ersten Mal da gewesen. Also relativ spät eigentlich. Mhm. Und jetzt glaube ich aber, dass ich seitdem immer da war. Also ich habe gerade kurz über, also die letzten 4 Jahre auf jeden Fall, ja, alleine schon mit Patrick. Das war 2021 bis einschließlich 2024. Letztes Jahr Jan auch gestartet. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich 2019 da war. Da bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Aber ansonsten, 2020 bin ich jetzt mal davon ausgegangen, gab es nicht, ne?
Ja.
Wegen Covid. Von daher, ja.
Ja, Erfahrung
sowas
ist auf
um
jeden
den
Fall
Dreh.
Da.
Ja, natürlich nur von außen, ne? Also
ja.
Ich habe keines der Rennen im Gegensatz zu dir jemals selber gemacht. Aber genau, man bekommt ja das Ganze drumherum mit. Und so, und sicherlich kann ich auch irgendwie aus der Coach-Perspektive sagen, was dafür braucht, um die beiden zu machen.
Ja, also zum Zeitpunkt, wenn ihr das hier hört, ist der Ironman Frankfurt noch so eine gute Woche weit weg. Challenge Rot entsprechend eine Woche später. Und wir wollen heute so ein bisschen Last-Minute-Tipps geben für die beiden Rennen. Es soll jetzt nicht um Anreise und Unterkunft und sowas gehen, weil da ist davon auszugehen, dass das alles gebucht und organisiert ist, sonst wird es schwierig, sondern so vor Ort, wo werden die Vorbelastungen am besten absolviert, was gibt es vielleicht für Besonderheiten mit der Logistik und so weiter. Und aber auch über die Supporter würde ich gerne sprechen, da kannst du dann wahrscheinlich mehr zu sagen, welche Punkte sich da anbieten und was man da beachten muss, wie man seine Leute dann zu briefen hat, dass das alles so geschmeidig funktioniert, wie man sich das vorstellt.
Das ist auch schon der erste große Unterschied zwischen den beiden Rennen. Ich glaube, wenn du jetzt in Frankfurt noch ein Hotelzimmer brauchst, also weil du, keine Ahnung, es vergessen hast zu buchen bisher, dann würde ich glauben, könnte das noch klappen.
Ja, wobei auch gleichzeitig Eurobike ist in diesem Jahr. Also das wird
toll, wirklich?
Ja, das wird mindestens mal sehr teuer.
Das hatte ich nicht auf dem Schirm.
Ja.
Super. Und wenn mir jetzt jemand sagen würde, Björn, ich habe ein Problem, ich habe noch keinen Schlafplatz in Rot und ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, den Startplatz letzte Woche in irgendeiner Instagram-Lotterie gewonnen. Was kann ich machen? Weil die gleiche Frage habe ich mir wirklich gestern gestellt. Dann würde ich empfehlen, miete dir ein Wohnmobil und fahr mit dem Wohnmobil dahin und such dir dann irgendwo einen Stellplatz, weil,
ja,
also nochmal zu denken, dass du irgendwo in Reichweite ein Hotelzimmer bekommst. Das
möglicherweise
dürfte,
in Nürnberg.
Ja, genau, aber selbst da würde ich denken, das ist dann halt
auch
echt ein gutes
Fahrerei.
Stück.
Ja.
Ja, ganz genau. Also von daher beschreibt das schon so ein bisschen die beiden Rennen ganz gut, ne? Das eine ist irgendwie so, das Weltklasse-Rennen in der Provinz.
Ja.
Also das ist kein provinzielles Rennen, sondern ist ja wahrscheinlich der wichtigste Triathlon der Welt, neben dem Ironman auf Hawaii, würde ich fast sagen. Also zumindest mal so nehme ich es immer wahr, auch in internationaler Bedeutung, muss ich sagen. Also auch so, wenn man, egal ob man mit Hobbysportlern oder mit Profisportlern spricht, aber Rot ist einfach was ganz, ganz Besonderes.
Ja.
Und Frankfurt ist halt wie Hamburg, ne? Das ist eine Veranstaltung mitten in einer Großstadt und so weiter. Das ist dann halt von den Voraussetzungen schon nochmal anders. Das hat dann, kann Vorteile haben. Also ich würde sagen, eine Unterkunft zu bekommen in Frankfurt ist ein bisschen einfacher als in Rot.
Auf jeden Fall.
Ja, das, wie gesagt, beschreibt es schon ganz gut, wie diese beiden Rennen sich auch im Kern unterscheiden. Und das, finde ich, macht's so interessant.
Ja. Jetzt dein erster Besuch in Rot, der endete ja dann sehr erfolgreich. Hast du dich da in irgendeiner Form drauf vorbereitet? Also, dass du schon mal vorher da warst und geguckt hast, wie sind denn hier überhaupt die Voraussetzungen und wie bewege ich mich hier von A nach B und so weiter?
Rot ist immer ein gutes Pflaster für mich. Also letztes Jahr, Jans vierter Platz war der schlechteste,
ja,
für den ich jemals dahin gefahren bin, habe ich ihm auch gesagt. Der Verantwortung muss er sich bewusst sein. Nee, genau. Und ich war also wahrhaftig 2018 das erste Mal da und da war ich auch da echt absolut neu. Also da musste ich selber erstmal irgendwie rausfinden, wo die Strecke so lang sind, geht, wo die ikonischen Punkte sind, wo sind die Verpflegungsstellen. Alles, was man halt so rausfinden muss, dann auch jetzt als Supporter, wenn man denn dann möchte, dass man im Rennen irgendwie ein bisschen was Sinnvolles dazu beitragen kann, zu dem Rennen des Athleten. Und da war ich auf jeden Fall sehr neu und ich würde sagen, seitdem hat sich auch ein kleines bisschen was geändert. Also gerade jetzt in Rot haben wir die letzten Jahre zum Beispiel immer die Situation gehabt, dass unten in Greding irgendwie eine große Baustelle gewesen ist, was häufig irgendwie den Support auch ein kleines bisschen vor noch mehr Herausforderungen gestellt hat als eh schon. Dann so Kleinigkeiten, gab so ein, zwei Streckenänderungen in Rot, die das Ganze gerade bei dem, auf der Radstrecke, ich sage jetzt mal einfach unten, wenn man auf der Landkarte schaut, die das Ganze nochmal ein kleines Stückchen schneller gemacht haben. Und ich glaube, als Athlet merkt man das schon mal, aber auch für den Support ist es halt wirklich in den letzten Jahren so gewesen, dass das so das Zünglein an der Waage war, ob man es hinbekommt, dass man an zwei Punkten nacheinander folgend irgendwie sein kann und supporten kann. Oder ist halt wegen dieser minimalen Streckenänderung, was das Feld ungefähr, ich würde sagen, 45 bis 90 Sekunden schneller gemacht hat, mhm, auf dem Stück. Aber das sind genau die 45 bis 90 Sekunden, die man braucht, um rechtzeitig mit dem Auto unten rumzufahren. Krass. Und dann da anzukommen, wo man sein will. Und genau, also das war schon auch echt sehr spannende Rennen als Supporter und auch da sicherlich komplett anders. Also sprechen wir gleich nochmal zu, aber wenn ich alleine den Lauf vergleiche, dann würde ich sagen, ist das vielleicht sogar fast der größte Unterschied, den das Rennen im, gerade auch bei der mentalen Herangehensweise ausmacht, mhm, weil es ja einfach einen riesen Unterschied macht, ob das Ganze eine mehr oder weniger One-Way-Strecke ist. Also ist ja nicht in der Hinsicht One-Way, als dass man gewisse ikonische Punkte nicht auch häufiger anläuft, aber es ist natürlich was ganz anderes als viermal eine 10-Kilometer-Runde, ja, oder 10,5-Kilometer-Runde. Und deswegen, ja, also da habe ich die Strecke das erste Mal kennenlernen dürfen. Seitdem bin ich da immer wieder gerne und ja, glaube ich, habe jetzt fast jeden Punkt einmal oder mit Sicherheit jeden Punkt einmal gesehen und kann mit Sicherheit auch ein paar ganz gute Dinge sagen, gerade jetzt in Rot. Also Frankfurt ist ja auch nochmal wieder ein bisschen anders nach der Streckenänderung aus dem letzten Jahr. Die ist ja dieses Jahr 1:1 so übernommen, glaube ich, ne? Also zumindest gibt es keine größeren Änderungen, wenn ich das so richtig sehe, im Vergleich zum letzten Jahr. Aber ich finde, also so ein bisschen auch vielleicht, ich will gar nicht sagen untergegangen, aber das fand ich erstaunlich. Da sind ja schon sehr deutliche Streckenänderungen dabei gewesen, die das ganze Rennen gerade halt im Profifeld auch nochmal viel schneller gemacht haben. Ne? Mhm. Also vorher gab es da so ein paar Situationen, wo man gedacht hat, okay, hier entschleunigt sich das so ein bisschen. Und als ich letztes Jahr den Kurs das erste Mal auch dann live gesehen habe, weil man den ja vorher im Training auch schon irgendwie abfährt und so weiter, da war ich echt erstaunt, wie sehr schnell der Kurs jetzt mittlerweile ist. Genau, und von daher, ja, schauen wir mal, worüber wir heute sprechen hier. Mhm. Aber auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Ich freue mich auch drauf, dieses Jahr wieder da zu sein. Ob ich in Frankfurt bin, weiß ich noch nicht. In Rot bin ich auf jeden Fall. Genau. Und dann schauen wir mal.
Ja, lass uns mal chronologisch vorgehen und entsprechend mit Frankfurt anfangen. Wir haben eine Großstadt. Wir haben wahrscheinlich eine relativ komfortable Situation mit den Unterkünften. Gleichzeitig aber auch ein Nachteil, wenn man jetzt an sowas wie eine Vorbelastung denkt. Ich hatte, als ich gestartet bin, den Vorteil, dass ich in den Tagen vor dem Rennen einfach bei meinen Eltern gewesen bin, die wohnen nicht direkt in der Stadt, sondern so 20 Kilometer ungefähr entfernt in ja, Kleinstadt, kleiner Ort eigentlich eher. Das heißt, ich konnte einfach losfahren mit dem Fahrrad, ich konnte meine Schwimmvorbelastung im örtlichen Baggersee da machen, das war alles sehr entspannt. Das ist natürlich was anderes, wenn man in der Innenstadt wohnt. Würdest du empfehlen oder ist es ein Muss, dass man zum Beispiel eine Rolle mitnimmt oder kann man so eine Vorbelastung auf dem Rad dann einfach sein lassen und das vielleicht dann nur beim Laufen machen oder irgendwie anders gestalten?
Also sein lassen würde ich es auf keinen Fall. Ich halte die schon für sehr, also es hängt jetzt so ein bisschen davon ab, wann man anreist, ne? Aber wenn die Anreise jetzt auf dem Donnerstag ist als Beispiel oder auf dem Freitag, sind wahrscheinlich so die beiden klassischen Tage, weil man muss ja alleine dann irgendwann auch da sein für Startnummern, Abholung und so weiter. Und wenn man jetzt nicht gerade samstags abends von einem Frankfurter Vorort anreist, kurz für eine Nacht ins Hotel, so ungefähr, dann ist die Vorbelastung halt super, super wichtig. Und ich würde vielleicht sogar auch den Streckencheck noch mit einbeziehen. Das ist eine ähnliche Hürde, die man da so hat, ne? Also wenn man jetzt in Rot übernachtet, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man irgendwo in halbwegs direkter Nähe zur Radstrecke ist. Und dann kann man die Runde einmal abfahren. Fertig. So, soweit so einfach, ne? Und in Frankfurt ist das halt eben nicht so einfach, weil wenn man das auf einem Freitag macht im Berufsverkehr, was halt natürlich auch sehr viel einfach Stadtverkehr ist, beziehungsweise sehr viel Pendlerverkehr und so weiter. Und das ist ein himmelweiter Unterschied zwischen der Radstrecke in Frankfurt und der in Rot. Und also den Streckencheck, den würde ich mir sparen in Frankfurt zum Beispiel. Also den kann man natürlich machen, wenn man möchte. Aber wer jetzt nicht Bock hat auf wahnsinnig viel Autoverkehr und Ampeln und Co., dem ist damit nicht so richtig geholfen. Manchmal kann man ja vielleicht den Luxus haben, dass man mit dem Auto noch rausgefahren wird oder sowas und dann draußen eine Runde drehen kann. Dann würde ich vielleicht sagen, okay, dann kann das noch gut klappen, wenn man irgendwo, keine Ahnung, in Bad Vilbel damit anfängt oder hinten in Bruchköbel oder so. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, finde ich das in Frankfurt schon sehr, sehr schwierig. Mit der Vorbelastung ist es ähnlich. Also da eine Rolle dabei zu haben, um sich im Hotelzimmer warm zu fahren, so am Tag vorher, oder die Vorbelastung zu fahren, das finde ich durchaus schon eine richtig, richtig gute Lösung, weil ich würde mich nicht darauf verlassen, dass so der Rest irgendwie so im Stadtverkehr richtig gut funktioniert. An einem Samstag sieht es dann ein bisschen anders aus, ne? Da ist sicherlich weniger Berufsverkehr und da kann man das dann vielleicht auch machen. Also wer jetzt irgendwie nervös wird, dass er keine Rolle hat zum Transportieren oder sowas halt, weil er irgendwie hinfliegt, weil wenn man jetzt mit dem Auto fährt, dann würde ich immer sagen, nimm sie mit. Im Zweifelsfall hast du sie im Auto. Kannst ja auch draußen aufbauen, ne? Muss ja nicht zwangsläufig im Hotelzimmer machen, kannst ja auch an jeder anderen Stelle irgendwie so einen Smart-Trainer mal eben hinstellen für eine Dreiviertelstunde Radfahren. Aber wer jetzt fliegt und so weiter, dann kann man das sicherlich auch auf dem Samstag versuchen in Frankfurt, aber es ist halt eben nicht ganz so einfach wie in Rot. Da würde ich jetzt sagen, dass, ja, ich sag mal, abseits des Wetters, aber drücken wir mal die Daumen, dass das okay sein wird. Aber abseits des Wetters gäbe es da für mich jetzt keinen Grund, da kann man immer super fahren, ne? Das ist eine schöne Ecke.
Ja, da würde ich persönlich den Vorschlag machen, dass man das vielleicht mit dem Schwimmen verbindet. Also wir haben ja in beiden Fällen haben wir die Situation, dass Wechselzone 1 und Wechselzone 2 an sehr unterschiedlichen Punkten sind und relativ weit voneinander entfernt. Das heißt, zum See, Langener Waldsee in dem Fall, muss man sowieso spätestens, um das Fahrrad einzuchecken. Das könnte man zum Beispiel so lösen, dass man da einmal hinfährt, dann vielleicht da die Vorbelastung macht mit Kurzlaufschuhe anziehen im Auto und dann den Check-in direkt anschließt. Das könnte eine Variante sein. Und da draußen haben wir dann wieder die kleinen Städte, wo es relativ entspannt zugehen sollte.
Finde ich sehr gut.
Genau. Logistik-Wechselzonen. Wie würdest du da eine Routine benennen?
Also ich würde auf jeden Fall Zeit einplanen. Ich fand letztes Jahr in Frankfurt den Radcheck-in extrem. Also das habe ich selten erlebt, dass der so viel mit so viel Stau und Co. einhergegangen ist. Wir waren, ich glaube, relativ spät. Jetzt wäre ich vielleicht auch nicht ganz früh gefahren, weil das ist wahrscheinlich auch immer so ein ikonischer Zeitpunkt, wo viele irgendwie das machen. Aber da würde ich auf jeden Fall Geduld und Zeit für einplanen, weil, oder es gibt irgendwelche, du hast irgendwelche pfiffigen Ideen, wie man, also ich habe letztes Jahr viele gesehen, die aus der Stadt dann quasi mit dem Rad zum Langener Waldsee gefahren sind.
Das habe ich auch gesehen und da wird mir immer ein bisschen schlecht, wenn ich das sehe, weil also das ist echt eine große Straße, die zu diesem See führt und dann hängen die Beutel noch irgendwie quer über der Schulter. Und dann denke ich mir so, Gott, Leute, wenn jetzt hier noch irgendwas passiert, sei
Und
es ein
dann habe ich mich
Plattfuß
gefragt, wie
oder
man
ein
von da
Unfall,
wegkommt.
Ja, auch das.
Das ist ja dann das Nächste, ne? Also irgendwer muss dich trotzdem abholen. Du kannst ja nicht mit dem Bus fahren oder so. Und auf jeden Fall, also das fand ich, wie gesagt, ziemlich extrem, was so die Warteschlange anging. Also das war schon deutlich. Da Essen und Trinken mitnehmen, finde ich an der Stelle immer wichtig, ne? Also ich finde die Geduld am Ende zu haben, wenn man es weiß, dass einen das jetzt erwartet, dann ist es vielleicht auch halb so schlimm. Aber in jedem Falle, wie gesagt, Essen und Trinken mitnehmen, dass man da nicht irgendwie für den Radcheck-in am Ende in der Summe brutto 3 Stunden braucht und währenddessen nichts gegessen und getrunken hat. Das wäre dann sicherlich schwierig.
Und das mit den 3 Stunden, das ist keine unrealistische Zeit.
Nee.
Das kann genau. Auf jeden Fall so sein.
Genau, ganz genau. Also deswegen sage ich das. Ich weiß, dass ich da letztes Jahr, wie gesagt, dann hat man den Athleten irgendwann rausgelassen, mitten auf der Straße, ist selber halb durch den Wald gelaufen und hier und da und hat irgendwo geparkt, wo man nicht hätte parken dürfen und so.
Ja.
Also das war sicherlich eher eine Impro-Variante, aber die hat auch trotzdem 3 Stunden gedauert. Ja. Also da hast du völlig recht. Deswegen, das würde ich auf jeden Fall einplanen. Genau, ist in Rot sicherlich ein bisschen anders. Ich finde, dass das liegt ja quasi an der Durchfahrtsstrecke auch irgendwo. Da gibt es eine Menge Parkplätze direkt nebendran. Das ist ja wie am Rennmorgen selber, ne? Auch da finde ich, da muss ich gestehen, dass ich in Rot ehrlich gesagt noch nie irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal jemals quasi bis zum See gefahren bin, ehrlich gesagt. Wenn, parkt man halt immer quasi gegenüber von dem See, also auf der anderen Seite dieser dann doch recht großen Bundesstraße, irgendwo in so einem Gewerbegebiet und fährt dann mit dem Rad rüber und hat den Athleten einfach vorher rausgelassen. So. Aber ein bisschen zu Fuß gehen macht da sicherlich Sinn, ist in Rot aber ähnlich. Vom Parkplatz aus läuft man auch ein bisschen zu Fuß und das ist alles. Da braucht es ein bisschen Zeit. Ich glaube, es ist jedem klar, wenn er sich bei so einem Triathlon an den Start stellt, dass er jetzt nicht, ich glaube, wenn du jetzt in Hamburg bist und du übernachtest da mitten an der Wechselzone, ne, oder mit 200 Meter Fußweg weg, dann kannst du die Zeit ganz gut kalkulieren. Dann weißt du, wie lange du da morgens zu Fuß brauchst. In Frankfurt und in Rot musst du an beiden Stellen, genau wie du es gesagt hast, wegen der unterschiedlich liegenden Wechselzonen immer ein bisschen mehr Zeit morgens einplanen. Ja. Das ist einfach so. Und das würde ich auch machen, weil ich glaube, das Letzte, was man da irgendwie will, ist, da so in halber Panik zu geraten, weil man Angst hat, jetzt irgendwo hier zu spät zu kommen oder keine Zeit mehr zu haben, sich warm zu machen oder Sonstiges. Ne? Von daher, genau, also auf jeden Fall da auch Zeit einplanen an den Morgenden. Und vielleicht auch schon mal einmal, ich meine, muss man sowieso für ein Radcheck-in, aber zur Wechselzone gefahren sein, um sich das Ganze mal eben einmal angeguckt zu haben, wenn man da jetzt das erste Mal ist.
Ja, oder man war vielleicht die Tage vorher schon beim Schwimmen, also am Langener Waldsee geht das easy, in Rot im Kanal wird das auch immer angeboten in der Wechselzone, das würde ich sowieso immer nochmal mitnehmen, einfach um die Stimmung so ein bisschen aufzusaugen. Da aber nicht irritieren lassen, da ist dann noch deutlich weniger los als am Renntag oder beim Check-in, das kann echt alles nochmal länger dauern. Ich weiß, bei mir in Frankfurt, da hat es auch richtig lang gedauert mit dem Check-in und ich war dann letztlich um 18 Uhr oder 18.30 Uhr oder so wieder im Hotel zurück und das hatte ich mir vorher auch so ein bisschen anders vorgestellt.
Ja, kann ich mir vorstellen.
So, also vielleicht sucht man sich dann eine frühere Check-in-Zeit aus, als man das normalerweise so machen würde.
Ja, finde ich sehr gut. Was das Schwimmen vorher angeht, vielleicht auch den Rotsee noch mit in den Raum geschmissen.
Auf jeden Fall.
Immer eine gute Möglichkeit, wo man tiefenentspannt an den Tagen vorher irgendwie eine Schwimmmöglichkeit hat. Also dann schwimmt man zwar nicht im Kanal, aber halt im Rotsee ist super schön. Frankfurt, wo man schwimmt, weißt du viel besser als ich, glaube ich. Also Langener Waldsee haben wir schon gesagt. Jetzt kenne ich die Schwimmbadsituation in Frankfurt nicht, aber in Rot kann ich sagen, da gibt es ja ein städtisches Schwimmbad quasi mitten im Zentrum, so ein Freibad. Da trifft sich eigentlich alles, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Also da ist man dann jeden Tag einmal und dann trifft man gefühlt jeden zweiten, der da startet am Sonntag. Kann dabei immer ganz gut schwimmen auch. Das ist immer noch eine nette Sache, falls man nochmal irgendwie vorhat, eine Schwimmvorbelastung zu schwimmen oder sowas.
Ja.
Immer nochmal kurzer Reminder. Tag vorher schwimmen, immer sicherstellen können, dass der Neo wieder trocken wird. Ne? Also das finde ich jetzt immer so eine Kleinigkeit, die wenn man dann doch sich überlegt hat, man geht nochmal samstags abends schwimmen und stellt dann nächsten Morgen fest, das Ding ist noch nicht wieder trocken und muss sich in den nassen Neo quälen. Das ist immer auf jeden Fall eine Sache, die man gerne vermeiden kann.
Ja.
Wie ist es von der Wassertemperatur? Was haben wir in, Kanal ist für gewöhnlich immer recht variabel, je nachdem, also in Rot jetzt, je nachdem, ob Schleuse auf, Schleuse zu
und so. Kann man auch immer ganz gut noch kurzfristig regeln.
Kann man ganz kurzfristig regeln, so dass am Ende alle mit dem Neoprenanzug schwimmen dürfen, weil das eigentlich, oder na, sagen wir mal zumindest, das ist, was die meisten ja möchten, dann, weil wie auch immer man es regelt, aber es wird nie richtig heiß werden oder warm werden. Heiß ist falsch, aber auch das Gewässer jetzt, meine ich, weil, ja, ist immer noch ein Kanal, ne? Also ja, ist ein fließendes Gewässer, das ist jetzt für gewöhnlich nichts, was sich auf 24 Grad aufwärmt, so richtig. Deswegen ist aber bei beiden Rennen, würde ich sagen, morgens schon immer so ein bisschen die Frage, ob jetzt mit oder ohne Neo geschwommen wird. Haben wir das in Frankfurt auch gehabt oder es war immer Neo-Schwimmen die letzten
also
Jahre?
Also bei meinem Start 2023, da war die Situation Profis ohne Neo, Age-Grupper mit Neo.
Ja.
Was, also der Unterschied ist ja dann doch nochmal relativ groß, finde ich, von der Wassertemperatur. Ja. Genau, und da war aber die Außentemperatur sehr kalt. Also ich glaube, wir hatten 12 Grad Außentemperatur oder irgendwie sowas. Und das war dann schon ganz schön frisch, wenn man dann vorher ohne Neo da rumstehen muss als Profi.
Ja.
Genau, ich habe gerade live gegoogelt. Derzeit hat der Langener Waldsee 20 Grad Wassertemperatur. Wir sind jetzt noch 2 Wochen vorm Rennen.
Ja.
Da wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen was tun. Und wahrscheinlich wird es dann auch wieder spannend, so die Tage vorher. Und man guckt jeden Tag.
Ja.
Aber die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall da, dass mit Neo geschwommen wird.
Mit Neo geschwommen wird, ja. Und die Wahrscheinlichkeit ist sicherlich auch etwas, also gerade im Age-Grupper-Bereich, vielleicht bin ich ein bisschen zu sehr aus dem Profibereich geblendet, weil da sind die Diskussionen immer riesig vor den Rennen, habe ich das Gefühl. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das im Age-Grupper-Bereich klappt, ist recht groß.
Ich denke auch, ja.
Genau.
Auf jeden Fall.
Mhm.
Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Aufgaben von Supportern? Was kann man denen zumuten und was muss man denen zumuten?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, finde ich immer, weil
bei dir jetzt was anderes, weil das ist dein Job.
Ja, ich wollte jetzt auch gerade sagen, auch da gibt es irgendwie die in Anführungsstrichen Profis, die das öfter machen und denen darf man auch ein bisschen mehr zutrauen. Und es gibt jetzt die Familienmitglieder, die man auch nicht überfordern will. Und ich finde, ich sage das deswegen auch so mit sehr angezogener Handbremse, weil zum Beispiel die Grundvoraussetzung, jetzt gleich aufpassen, was ich sage, das ist alles verjährt, glaube ich, jeder Verkehrsdelikt, aber egal. Weil die Grundvoraussetzung ist ja zum Beispiel, wenn ich jetzt supporten möchte auf der Radstrecke, dann brauche ich dafür abseits der Punkte, wo man sowieso nochmal dran lang fährt. Ja, also nehmen wir jetzt mal Rot als Beispiel und ich bin jetzt ein Supporter und ich fahre morgens mit, damit der Athlet nicht selber fahren muss. Wir fahren gemeinsam auf den Parkplatz. Wir laufen dann zu Fuß zur Wechselzone. So wäre ja ungefähr die Vorstellung. So, und wenn das Schwimmen losgeht, habe ich als Supporter die Chance, zum Beispiel schon mal beim Schwimmausstieg, wenn das in irgendeiner Form ein wichtiger Punkt ist, eine Info zu geben. Da ich in der Zeit sowieso, ja, meistens, also zumindest jetzt mal als jemand, der nicht genau weiß, wo er parken muss, damit er dann ganz schnell wegkommt, um dann auf der Radstrecke hier, da und dort zu sein. Aber das ist ja für gewöhnlich schon der Punkt, wo ich dann das erste Mal irgendwie support und dann bin ich ja an einer Stelle, wo es dann auch auf die zweite Runde geht, ne? Also dann, das ist ja der Schwimmausstieg beziehungsweise der Radstart, der wird ja auch in Rot zweimal angefahren. Das ist ja zum Beispiel anders als in Frankfurt. Da habe ich einen Radstart oder einen Schwimmausstieg am Langener Waldsee und dann habe ich den Langener Waldsee das letzte Mal gesehen. Also von da muss ich ja eigentlich irgendwie schon zurück in die Stadt für gewöhnlich. Und dann ist es halt schon so, dass man muss dann schon sehr genau wissen, wie so die Straßensperrungen sind, wann die so schließen, wie man außen rumfahren kann, was man zeitlich so schaffen kann und was da so zu erwarten ist. Und das, ich sage das deswegen, wie gesagt, so angezogen, weil das garantiert einem nie einer, dass das richtig gut funktioniert.
Ja.
Jetzt ist das auch so, es hat jetzt nicht jeder irgendwie hier, keine Ahnung, einen Ironman-VIP-Bändchen irgendwie noch unter der Windschutzscheibe liegen, was manchmal zum Beispiel auch hilft und schon mal irgendwie klar macht, dass man eine Zugehörigkeit bei dem Rennen hat und alles, was so dazugehört. Deswegen, ganz ehrlich, ich finde, die wichtigste Empfehlung ist dabei, auch für den Supporter immer da auf Nummer sicher zu gehen und überhaupt nichts irgendwie zu riskieren oder sowas, ne?
Ja.
Weil das ist es wirklich nicht wert, weil auch da, wenn dem Supporter was passiert, das ist für den Athleten im Rennen auch nicht toll, ne? Wenn du da deinen Supporter hast und du hoffst, du siehst den bei Kilometer 90 und auf einmal kommt der nicht mehr und du siehst den ganzen Tag nicht mehr, das ist halt für gewöhnlich nichts, was dich beruhigt, ne? Und deswegen würde ich das halt an der Stelle auch nicht vergessen, so. Und deswegen, also glaube ich, dass es dann einfach von Frankfurt aus, ne, man kann zurück in die Stadt fahren, wenn man da irgendwo am, ja, Wendepunkt ist es ja nicht, aber an der Stelle steht, wo dann eh zweimal durchfahren wird. Beim ersten Mal kann man es knicken, so schnell ist man auf keinen Fall, ne? Also beim ersten Mal verpasst man den Punkt ja, aber wenn es dann von der ersten Runde auf die zweite geht, dann hat man da ja einen Punkt, ähnlich wie in Hamburg, ne, durch einen Tunnel durch, ja, und dann genau. Zum Wendepunkt, ist ja auch so ein Punkt, wo man sagen kann, okay, dann haben man sie alle einmal gesehen und dann ist es auch prima. Und ich finde es ehrlich gesagt in Frankfurt und in Rot gleich schwer, weil es sind wirklich zwei sehr schnelle Strecken, wo das zum Beispiel zwar strategisch vom Verkehr her oder vom Straßenverlauf her ist es komplizierter, zum Beispiel beim Ironman in Nizza, also bei der WM, aber dadurch, dass es halt viel berghoch geht, ist es halt wiederum einfacher, weil die Athleten viel langsamer unterwegs sind und man hat halt doch nochmal mehr Zeit, ne? Und da habe ich das die letzten Jahre immer mit einem Roller supportet, also so, keine Ahnung, ein 350-Kubik-Roller, der halt richtig schnell ist, mit dem man überall parken kann und so weiter, und dann macht es das Leben viel, viel leichter. Ich weiß gar nicht, ob mir das in Frankfurt und Rot so richtig helfen würde, weil, ja, die, wie gesagt, die Strecke, die ist so super schnell, dass man da Schwierigkeiten hat, wenn man dann den verlängerten Weg außen rum fährt und von A nach B kommen will. So, und deswegen, Sicherheit geht vor, im Zweifelsfall vielleicht einfach dastehen, wo dann auch eine Verbindung zur Laufstrecke ist. Also ich mache ein Beispiel, ne, wenn man jetzt in Frankfurt irgendwie an dem Punkt steht, wo es von der ersten auf die zweite Runde geht, dann ist man ja fußläufig auch gleichzeitig zur Laufstrecke. Und
direkt an der zweiten Wechselzone.
Genau, und dann hat man ja schon echt eine Menge Punkte, in denen man supporten kann. Das Supporten in Frankfurt beim Laufen ist halt dreimal einfacher als in Rot, ne? Ja. Dadurch, dass das ein Rundkurs ist quasi, kann man ja die gute Möglichkeit haben, dass man sich in die Nähe einer Brücke stellt, wo jetzt vielleicht nicht super viel Fußgängerauflauf ist am Wettkampftag selber. Und dann kann man entspannt über die Brücke laufen und hat den Sportler zweimal pro Runde gesehen. Das sind 8 Kontaktpunkte sinngemäß beim Laufen auf der Marathonstrecke. Und das ist ja schon richtig super. Also ich meine, dann hat man jeden fünften Kilometer irgendwie den Sportler gesehen. Das ist ja klasse, ne? Und dann ist das ja auch erstmal schon mal fein. In Rot ist sicherlich ein bisschen anders mit der Laufstrecke, aber auch da kann man vom Ort raus, wenn man irgendwie gut zu Fuß ist oder vielleicht sogar irgendwie ein Rad oder so dabei hat, dann kann man zum Beispiel super gut zur Lände fahren oder zu an der Lände fahren, würde man es wahrscheinlich richtig sagen. Ich weiß nicht genau, wie man es richtig ausspricht, aber das wäre ja auch so ein Punkt, wo man den Athleten theoretisch dreimal, aber mindestens dann zweimal sehen kann. Also das ist ja zeitlich gut machbar. Also es ist ja quasi der Punkt am Kanal, wo man dann einmal aus dem Ort rausläuft und dann an der Lände vorbeiläuft, um dann am Kanal runterzulaufen, wieder hochzulaufen, wieder an der Lände vorbeizulaufen, dann am Kanal hochzulaufen, wieder runterzulaufen, wieder an der Lände vorbeizulaufen und dann wieder in den Ort reinzulaufen. Also da laufen die Athleten dreimal lang. Wenn man jetzt, wie gesagt, irgendwie vielleicht zufällig ein Rad dabei hat, dann kann man super an der Hauptverkehrsstraße über einen Radweg irgendwie rausfahren zur Lände. Und das ist ja wie ein Gewerbegebiet quasi. Da findet man also auch guten Zugang mit dem Fahrrad. Wenn man jetzt das Ganze irgendwie, keine Ahnung, joggend macht oder zu Fuß, dann wird man nicht schneller da sein als der Athlet, wenn man noch in der T2 gewesen ist. Aber man kann es schaffen für den zweiten und den dritten Durchgang dann an der Lände zum Beispiel. Ja. Und das sollte auf jeden Fall richtig gut funktionieren. Genau.
Ja, also ich würde auch empfehlen, wenn man nur mit einem Auto irgendwie vor Ort und unterwegs ist, würde ich mir die Radstrecke komplett sparen, weil das einfach zu gefährlich ist und eine sehr gute Strecken- und Ortskenntnis voraussetzt. Meine Eltern waren damals in Frankfurt bei Kilometer 50 oder sowas, einmal in der ersten Runde. Das ging, das war aber auch eine sehr minutiöse Planung im Vorfeld, wann man wo wie losfahren muss und so. Und beim Schwimmen waren sie halt gar nicht, weil das wäre sonst nicht gegangen. Das hätte nicht hingehauen. Fahrrad würde ich immer empfehlen, dabei zu haben. Geht manchmal natürlich nicht, aber das erleichtert die Sache auf jeden Fall.
Was natürlich auch das Leben deutlich leichter macht, ist, wenn man irgendwie zu zweit ist als Supporter auch, ne? Wenn man sich aufteilen kann. Weil ich habe das auch schon mal gemacht, dass ich morgens in Frankfurt selber mit dem Rad losgefahren bin und einfach rausgefahren bin irgendwo, ne? Nach Bad Vilbel, nach Niederdorffelden und so weiter. Ja. Also all die Punkte, wo die Radstrecken auf dem Weg raus und auf dem Weg rein relativ nah beieinander liegen. So, und das ist jetzt auch mit der Streckenänderung hinten in Nidderau zum Beispiel, ist das halt richtig gut möglich. Da gehst du ja quasi nur über die Straße drüber. Das ist ja die gleiche Straße, die da lang fährt. Und dann sucht man sich halt immer einen Punkt, dass man irgendwie da supportet, wo es leicht bergauf geht. Das geht da zum Beispiel auch super gut. Und dann hat man den Vorteil, dass der Athlet da vielleicht jetzt nicht gerade 45 fährt in der leichten Senke, sondern eher 25, wenn es leicht bergauf geht. Das sind auch mal 3 Sätze mehr, die man da mitgeben kann bei der Geschwindigkeit. Und man kann auch super mit dem Rad rausfahren. Das habe ich die letzten Jahre auch 1-2 Mal gemacht, morgens in der Stadt einfach loszufahren. Es ist ja super hell, schon morgens um 6. Von daher geht das ja ganz problemlos. Setzt natürlich voraus, dass irgendwer anders da ist, der den Athleten dann zum Langener Waldsee bringen kann zum Beispiel, ne? Weil ansonsten funktioniert es nicht. Und das ist halt ein Riesenvorteil, wenn man zu zweit ist, dann kann man sich richtig gut aufteilen und am Ende findet man sich auf der Laufstrecke auch wieder. So ist es ja, so machen wir es ja im Profisport auch, ne? Wir machen uns vorher einen Schlachtplan, wer wann wo wie steht. Und dann ja, gibt es eine gemeinsame, keine Ahnung, WhatsApp-Gruppe mit den wichtigsten Infos und dann wird das halt auch klar zugeteilt, wer jetzt hier gerade welche Aufgabe hat, ne? Und das klappt auf beiden Strecken super gut, wenn klar ist, dass eben das Aufteilen noch da ist. Nochmal, das ist dann mehr so der professionelle Anklang, ne? Da weiß man dann halt auch, dass, keine Ahnung, morgens für gewöhnlich schon der Radmechaniker mit an der Wechselzone steht, der Externe vom Radhersteller. Das macht das Leben für den Supporter wieder einfacher und man weiß auch, dass man jetzt hier nicht gerade irgendwie Befindlichkeiten auslöst, weil Supporter 2-3, die müssen dann jetzt irgendwie einfach rausfahren und kriegen nichts von der morgendlichen Stimmung am Kanal mit oder sowas in der Art, weil die genau wissen, alles klar, meine Hauptaufgabe heute ist einmal in Rot im Ort zu stehen, wenn in der T2 und dann, keine Ahnung, rauszufahren mit dem Rad nach Büchenbach, so, und dann sind das halt deine 2 Punkte, die du irgendwie zu bespielen hast, wo aber auch klar ist, dass wenn du einen Supporter in Büchenbach stehen haben willst, also das ist für alle die, die es nicht kennen, aber auf der Laufstrecke in Rot quasi
das letzte
Büchenbach selber ist nicht schlimm, ich würde sagen, der Weg dahin und der Weg zurück könnte schlimm sein, glaube ich, aber aber das ist ja so das Out-and-Back-Stück quasi, wenn du schon mal wieder einmal vom Kanal im Ort gewesen bist und dann aber leider nochmal rauslaufen musst quasi für die letzten 10.
Und ab Büchenbach ist nur noch toll, da geht's nach Hause.
Genau, auch leicht bergunter, würde ich sagen, ne? Hat auch einen großen Vorteil, das vergisst man auch immer, das sieht auf der Strecke, wenn man sich die Topografie anguckt, alles nicht so aus, aber ich finde, wenn man das erste Mal gesehen hat, denkt man schon, oh, da sind auch so schon Anstiege bei, die man bei Kilometer, wo sind wir da, 33, 34 nicht mehr braucht unbedingt halt. Ne?
Und auf keinen Fall.
Genau, und Büchenbach ist so ein Punkt, wo man einfach sagen muss, da kannst du mit dem Auto hinfahren, dann ist aber die Frage, kommst du da jemals wieder rein in den Ort und findest auch nochmal einen Parkplatz? Das ist halt einfach anders in Rot als in Frankfurt zum Beispiel. Genau, eigentlich ist die Antwort schon fast nein und deswegen fährt ein Supporter raus mit dem Rad, kann ja auch die Laufstrecke entlang fahren, solange da noch kein Läufer ist zu dem Zeitpunkt, ne? Also mit wirklich weit Vorlaufzeit. Aber das ist dann vielleicht wichtig, so an der Stelle, ne? Ja. Und das haben wir die letzten Jahre immer gehabt, dass wir da durchaus eher so 3-4 Supportergruppen gehabt haben, mehr oder weniger, die sich dann auf der Strecke verteilt haben und manchmal auch mit echt unkonventionellen Jobs, dass man wirklich, dass die Hauptaufgabe war, einfach Büchenbach abzudecken an so einem Tag. Und das sind dann für gewöhnlich ne, coole Supporter, die wollen morgens nicht länger schlafen, die sind dann also auch um 3 wach und haben dann ihren Einsatz irgendwann um 12 oder so. Mhm. Und das ist dann schon auch, ist auch eine Aufgabe.
Ja, ja. Was in Rot zu Fuß ganz gut geht tatsächlich, ist vom Schwimmstart dann zum Solara Berg zu gehen. Das würde ich auch für Supporter empfehlen, das einmal mitzunehmen. Ist jetzt auf gar keinen Fall ein Geheimtipp, dass der Solara Berg irgendwie cool ist. Aber
ich kenne den Solara Berg nicht. Ich habe den Solara Berg noch nie im Rennen gesehen. Ja. Oh, ich weiß, wie der aussieht, wenn da nichts los ist. Ja, ist halt für einen Supporter.
So spektakulär.
Ist halt für einen Supporter immer ein schwieriger Punkt, ne? Wenn ich da irgendwie wichtige Infos durchgeben will, dann suche ich mir jetzt nicht unbedingt die Partymeile aus. Ja. Und das ist der Grund, warum ich da noch nie gewesen bin. Ist wirklich so. Also ich weiß nicht, ich kenne den nur von Fotos.
Ja, also ich glaube, es sind so 2 Kilometer oder so vom Schwimmstart entfernt. Kann man, und gegen Ende der Radrunde. Also das kriegt man zu Fuß auch ganz gut hin und kann dann theoretisch wieder zurückgehen, um dann die Einfahrt in die zweite Runde abzudecken und sich dann wieder Richtung Laufstrecke irgendwie
und ja auch für bewegen. jeden Supporter einfach eine absolute Reise wert, was das Thema Stimmung und so angeht, ne? Also das ist ja nicht nur aus dem Rennen geil, sondern wahrscheinlich auch als Zuschauer.
Das war mein allererster Kontakt mit diesem Rennen als Supporterin.
Ja.
Da war ich das erste Mal am Solara Berg und
super. Sehr, sehr gut.
Der Rest ist Geschichte.
Ja. Ich verrate auf keinen Fall meine Geheimtipps für Autoparkplätze und Autofahren am Rennmorgen.
Nee,
weder noch.
Nicht.
Weil, nee, die will ich auch für mich behalten. Das ist mir wirklich wichtig. Also, es gibt so ein paar Punkte, die man da so rausgearbeitet hat die letzten Jahre, die das ganze Ding irgendwie möglich machen. Und das ist mir auch wichtig. Da darf man auch nicht an seinen Führerschein denken. Der darf einem nicht so wichtig sein an solchen Tagen. Ich fahre aber, also bin ein angenehmer Autofahrer. Aber man muss schon auch, man muss wissen, wo man
Man kann ja mit dem Polizeipersonal auch immer dann ganz gut reden an so einem Renntag.
Ist sowieso wichtig. Immer, also, und das auch, sei nochmal klar gesagt an der Stelle. Und das finde ich machen, fand ich letztes Jahr auch in Frankfurt super und finde ich in Rot auch immer super stark, ist, wie diese Rennen einfach abgesichert sind, ne? Und was die alle für eine Sensibilität haben, was da jetzt gerade stattfindet. Und ich kann sagen, auch so im internationalen Vergleich, ne? Da sind wir hier schon richtig, richtig gut aufgestellt. Das ist nicht überall so. Mhm. Also ich habe schon oft genug am Rand gestanden und, keine Ahnung, Autos davon abgehalten, auf die Radstrecke drauf zu fahren, zum Beispiel. Mhm. Also auch das hat es schon sehr häufig, also viel zu häufig gegeben, wo dann klar war, okay, wow, wenn man jetzt hier nicht, also das ist ja nicht meine Aufgabe, da einzugreifen für gewöhnlich, aber das war dann so ein Moment, wo man wusste, okay, wenn ich jetzt hier nicht irgendwie vors Auto springe, dann passiert jetzt hier gleich was, ne? Dann fährt er halt in das, weil der es dann einfach auch nicht versteht und weil die Strecke an der Stelle nicht abgesperrt ist und weil es auch keinen anderen interessiert hat, irgendwie hatte man so den Eindruck.
Ja, krass.
Und das kommt halt schon nochmal vor, ne? Und das ist halt, finde ich, bei den Veranstaltungen in Rot und in Frankfurt ist das was anders. Das ist alles top organisiert. Ich meine, wir müssen mal überlegen, dass selbst bei der Ironman WM in Nizza Autos auf der Radstrecke sind.
Ja.
Ne? Also das ist immer so eine Sache, die hat man nicht unbedingt so auf dem Schirm, aber auch die Strecke ist nicht zu 100% abgesteckt. Und ich habe schon Radstrecken erlebt, ich sage jetzt gar nicht bei welchen Rennen, aber da würde ich sagen, da war auf der Radstrecke waren, keine Ahnung, 40, 50 Kilometer, wo du theoretisch mit dem Auto einfach nur im normalen Straßenverkehr mehr oder weniger nebenher fahren konntest, neben den Athleten, weil die Strecke einfach nicht gesperrt war. Also die war halt im Straßenverkehr.
Krass.
Und das ist dann also wiederum eine andere Herausforderung, ist völlig klar. Aber ich kann auch sagen, das ist alles andere als schön. Also man hat halt viel mehr irgendwie die ganze Zeit die Sicherheit aller Athleten da irgendwie im Blick. Und deswegen finde ich persönlich, macht das wenig Spaß, auch das irgendwie sich von außen anzuschauen. Und deswegen einfach an der Stelle Daumen hoch für auch alle Leute, die dafür sorgen, dass das an diesen beiden Sonntagen da so richtig gut funktioniert in Rom und in Frankfurt.
Auf jeden Fall.
Genau.
Ja. Zuschauerspots. Also ich würde jetzt so, wenn wir nicht von den Profis reden, sondern von Age-Groupern, würde ich auch den Supportern irgendwie einen schönen Tag machen wollen und ihnen empfehlen, dass sie auch wirklich an so Hotspots sich stellen, also zum Beispiel Solarer Berg oder in Frankfurt einfach die Laufstrecke eigentlich egal wo.
Ja,
du hast es schon gesagt, also man läuft in Frankfurt natürlich nur über zwei Brücken rüber, dann pro Runde. Dazwischen sind aber noch mehrere andere, die sich einfach perfekt anbieten, um von einer auf die andere Mainseite zu wechseln und ja ständig irgendwas Neues zu sehen und den Athleten oder die Athletin dann regelmäßig anzufeuern.
Und das ist halt auch ganz einfach. Man muss dann nur ein kleines bisschen weg vom Römer, also jetzt nicht das absolute Zentrum, quasi Zieleinlauf und so weiter. Und dann ist eigentlich schon fast egal, natürlich, in welche Richtung man läuft. Also ob man jetzt den Main hoch oder runter läuft, ist wurscht. Und dann nimmt man einfach die nächste oder die übernächste Brücke. Und dann kann man da super drüber laufen, weil, wie gesagt, es verlängert sich ja auf beiden Seiten quasi der Laufstrecke dann immer noch so ein kleines bisschen, dass dann noch diverse Schlenker zu laufen sind für die Athleten. Und dann macht das richtig Laune, da hin und her zu fahren. Ich glaube, ich habe letztes Jahr schätzungsweise 50 Euro ausgegeben für E-Scooter. Das zum Beispiel ist ein Riesenvorteil in Frankfurt. Du kannst halt auch supporten mit dem E-Scooter. Ne? Ja. Also du kannst ja super abseits der Laufstrecke ist ja immer zum Beispiel auf welcher Seite sind wir denn dann? Auf der südöstlichen Seite des Mains, würde ich mal sagen. Geht ja auf jeden Fall so eine Straße dran lang, ne? Also jetzt nicht auf der Römerseite, sondern auf der anderen.
Sachsenhausen, dein Lieblingsstadtteil.
Richtig, ja, viele gute, ganz liebe Grüße an die Leute, die da mit mir schon mal hin und wieder Kaffee trinken gewesen sind. Sachsenhausen, und da finde ich, kann man zum Beispiel super mit dem E-Scooter langfahren und das war klasse. Man muss halt ein bisschen drauf achten, ist ja auch so eine Erkenntnis, die sammelt man dann erst, wenn es soweit ist, aber Zum Beispiel ein E-Scooter hört auf zu fahren nach 2 Stunden, weil, also zumindest die meisten, weil dann die Nutzungsdauer überschritten ist. Und wenn man dann irgendwo steht, wo man den gerade nicht abstellen darf, dann muss man den Hände schieben zu dem Punkt, wo dann wieder irgendwie so eine Zone ist für E-Scooter. Ne? Also war mir auch neu, habe ich zugegeben auch nicht mit gerechnet. Ein bisschen Glück gehabt, dass ich auch nicht wahnsinnig weit von der Zone entfernt gewesen bin. Trotzdem war es blöd. Und das hat aber, da fand ich echt E-Scooter halt richtig cool. Ne? Auch da natürlich immer darauf achten, dass ein Verkehrsmittel, was ausschließlich auf Radwegen zu fahren ist und nicht auf Fußgängerwegen. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, weil das halt an solchen Tagen echt dann auch gefährlich ist. Also da ist halt einfach viel los mit Fußgängern. Und deswegen Vorsicht geboten. Aber ich finde in Frankfurt gerade, wie gesagt, auf der anderen Seite in Sachsenhausen geht das super gut. Und da kann man das ja, richtig voll gut machen. Also habe ich auch noch nie gehabt, war eine Premiere letztes Jahr für mich mit dem E-Scooter, aber ja, war cool, super.
Ja. Ja. Deine Athleten sind ja auch nicht so viel länger als 2 Stunden unterwegs.
Sind aber auch nicht so weit entfernt von 25 km/h. Und das ist nämlich das Maximum, was so ein E-Scooter kann.
Ja.
Und deswegen muss man dann manchmal auch so ein bisschen gucken, dass das halt irgendwie sich ausgeht. Ne? Also so, man will ja auch nicht nebenher fahren, sondern die Idee ist ja schon, irgendwie über einen kleinen Umweg an einen Punkt zu kommen, der jetzt etwas weiter entfernt ist. Und es war gar nicht so einfach, aber hat richtig cool geklappt. Hat viel Spaß gemacht auch.
Ja.
War mal was anderes.
Das ist noch ein gutes Stichwort, nicht nebendran fahren. Coaching währenddessen ist verboten, das heißt irgendwie großartig nebenher fahren über mehrere Kilometer oder nebenher laufen, das gerne nicht machen, weil das sonst dazu führt, dass euer Support quasi für die Katz war und der Athlet oder die Athletin schlimmstenfalls disqualifiziert wird.
Immer beide Füße auf dem Boden, das ist die Regel und die gilt es einzuhalten. Und
also du stehst an einem Punkt und stehst da wie angewurzelt.
Du bist da wie angewurzelt, genau. Und jetzt würde ich immer noch sagen, also das merke ich bei mir selber manchmal, dass wenn man dann irgendwie so in der Bewegung ist, weil der Athlet ja an einem vorbei fährt oder läuft, dann kann es mal gut sein, dass man mal einen Schritt macht, ne, weil man sich selber gedreht hat oder so. Aber ich muss sagen, ich bin echt penibel bei beide Füße auf dem Boden, weil das so ziemlich eines der dümmsten Penalties, die man kriegen kann, ne, und auch eines der unnötigsten. Und dann ja auch wirklich sogar noch ein Penalty, wo man als Supporter die Verantwortung für übernehmen muss. Deswegen ist das auch so, ich meine, da muss man sich ja auch so vorstellen, ne, wenn ich irgendwelche Sportler habe, die ich coachen darf und die dann in solchen Rennen sind, dann finde ich es extrem wichtig, auch alle, die irgendwie an diesem Support teilhaben, ne, Familienmitglieder und alles, was so dazugehört, gerade bei so lokalen Rennen sind ja auch mal ein paar mehr mit dabei, ne, und die vorher zu briefen und klipp und klar die wichtigsten Regeln einmal durchzugeben, die es beim Supporten gibt. Und dazu gehört halt beide Füße auf dem Boden. Und gleichzeitig dann so Kleinigkeiten wie, dass man sich drauf einigt, was man halt weitergibt, ne, ob man Zeiten weitergibt und wenn ja, welche und so weiter. Das sind jetzt so Feinheiten, hat dann mehr so taktische Gründe. Aber so das Regelwerk ist schon extrem wichtig. Wie gesagt, beide Füße auf dem Boden und auch oberste Regel finde ich immer, anderen Athleten und Supportern gegenüber immer fair. Ne? Ja. Also das könnte ich nicht mit mir rein sportlich vereinbaren, dass wir so ein bisschen hier so Kreisliga-Fußballplatz machen und irgendwie zu den eigenen Leuten nett sind und zu den anderen nicht oder sowas. Das finde ich, das sind so Eigenschaften, die dürfen gerne im Fußball bleiben zum Beispiel, aber nicht in den Triathlon kommen.
Ja,
genau.
Ja, also bei Age-Groupern, da kann es natürlich auch darum gehen, irgendwas durchzugeben. Also wenn man jetzt auf eine Quali schielt für Kona oder Nizza oder so, dann natürlich. Das dann aber auch vorher absprechen, inwiefern das weitergegeben wird, wenn es um Platzierung XY geht oder irgendwie sowas.
Ja.
Und ansonsten tut es vielleicht auch einfach ein aufmunterndes Wort oder irgendeine Art der Anfeuerung und eine Lüge, dass es gut aussieht oder sowas.
Immer der Klassiker. Und auch nichts anreichen, ne? Also finde ich auch immer nochmal wichtig. Ja, aber da weiß ich gar nicht, wie ist das im Age-Group-Bereich? Gelten Personal Needs für alle?
Ja.
Okay, ja, dann da wusste
also ich nicht. Also in den Zonen natürlich bei den Verpflegungsstationen, das habe ich meinen Leuten damals auch nicht zugemutet, weil das auch echt eine krasse Verantwortung ist, dass man dann da steht und das Richtige angibt und so. Ja, muss man sich überlegen. Aber generell nicht erlaubt.
Ich fasse aber nochmal kurz zusammen für alle, die gerade nicht folgen konnten. Also es geht um die Personal Needs Station, die man natürlich eh klar auf jeder Strecke hat. Und in Frankfurt ist es dann so, wie bei ich würde sagen, fast allen anderen Rennen auch, dass man die Personal Needs vorher abgibt und die dann an die bestimmten Stellen gebracht werden und man die dann als Sportler an eben diesen besonderen Stellen annehmen kann. Ob man sich die dann aus einem Beutel holen muss oder ob die, ja gut, angereicht werden die ja nicht. Also man wird schon auf der Radstrecke wahrscheinlich anhalten müssen, dann zu seinem Beutel greifen können, um dann da, was weiß ich, die Trinkflasche mit den Gels XY rauszuholen. Und in Rot ist es so, dass es auch da die Personal Needs gibt. Der Unterschied ist aber, man könnte einen Supporter an diese Personal Needs stellen, der einem dann exakt an der Stelle, und da muss man wirklich drauf achten, wo genau das ist, einem irgendwas von außen anreicht. Also was auch immer das dann sein mag. Und da, deswegen sage ich das, da aber auch zum Beispiel drauf achten, dass man sich nicht einen Meter vor den letzten Mülleimer stellt, der quasi die Littering Zone irgendwie abgrenzt, sodass der Athlet das, was er dann da bekommt, irgendwie mitschlören muss oder sowas, ne? Sondern überlegen, stelle ich mich vor die Wasserstation, stelle ich mich dahinter, will ich dem was zu essen angeben, kriegt der nur was zu trinken und so. Da muss man schon auch ein kleines bisschen, ja, ich würde schon sagen, dass man ein kleines bisschen mitdenken muss, wenn man das machen will. Aber man darf auch sagen, dass das natürlich echt ein cooler Vorteil ist, ne? Also in Rot ist das immer klasse und bietet eine Menge Möglichkeit und so. Genau. Ja. Und das die Möglichkeit, also gerade auf der Laufstrecke ist das sicherlich irgendwie ja, durchaus ein wichtiger Punkt. Und was da vielleicht noch so als kleiner Tipp an der Stelle, da mache ich mir jetzt nicht Sorgen, dass es da irgendwann zu voll wird, aber es gibt ja quasi parallel zu der Laufstrecke in Rot, wenn man am Kanal ist und man läuft den Kanal in südlicher Richtung, also quasi auf dem ersten Stück am Kanal, wo es runtergeht, da gibt es einen coolen Radweg direkt nebendran. Ne? Und da kann man super auf den Radweg ausweichen, kann unten fahren bis mehr oder weniger zum Wendepunkt. Da gibt es kurz vorher immer noch eine Verpflegungsstation. Und dann ist ja auch klar, weil das ein Wendepunkt ist, sieht man den Sportler da einmal beim Hinlaufen zum Wendepunkt und beim Zurücklaufen. Da hat man den also zweimal innerhalb von, ja, was werden das sein, knapp anderthalb, 2 Kilometern gesehen. Das geht also relativ flott. Und kann natürlich auch zweimal theoretisch was anreichen da an den Personal Needs. Das müsste dann sowas sein. Ich habe die Strecke jetzt nicht exakt vor mir, aber ich würde sagen, das ist so Kilometer 17 und, nee, weniger, 15, 12 und 14, sowas um den Dreh. Irgendwie so würde ich schätzen. Ganz grob, ja, wirklich sehr grob jetzt gerade. Vielleicht sogar noch ein kleines bisschen weniger, weiß ich jetzt nicht genau. Aber da bietet sich das an. Und dann nach oben raus geht das nicht mehr so gut. Ne? Es gibt dann oben deutlich weniger parallel laufende Radwege zu der eigentlichen Laufstrecke am Kanal zum Beispiel. Das ist immer echt tricky. Also da bin ich auch schon viel durch irgendwelche Felder gefahren und so weiter und habe schon Situationen gehabt, wo ich jetzt echt froh war, dass das Gravelbike hier ein E-Bike ist, weil ich sonst nicht gewusst hätte, wie ich das jetzt hier zeitig hinkriegen soll und so. Ja. Ne? Und genau.
Zu Zuschauer-Hotspots an der Laufstrecke würde ich zum Ironman Frankfurt gerne noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Und zwar werde ich ein eigenes Stimmungsnest haben, mehr oder weniger.
Geil, wirklich?
Beziehungsweise, ja, also zusammen mit Mainova wird das veranstaltet, die Mainova Energy Zone. Die ist ungefähr bei Kilometer 1. Also, ja, da ist auf jeden Fall noch gut was los und man ist sehr nah am Zielbereich. Es werden Hüpfburgen aufgebaut sein, also auch für die ganze Familie was dabei. Mal gucken, ob ich da selbst auch nochmal drauf kann. Genau. Und das wird auf jeden Fall zum Verweilen einladen, Musik, gute Stimmung und ich kommentiere das Ganze ein bisschen.
Ja, das ist ja cool, das wusste ich gar nicht. Sehr gut, ja, das hört sich super an.
Du bist herzlich eingeladen, falls du vor Ort bist.
Dann muss ich nach Frankfurt, ne?
Ja.
Oh. Schwierig. Schwieriges Pflaster. Nein, ich werde mir das noch überlegen. Und ich sag mal so, also die Startliste verleitet ja schon fast dazu, da hinzufahren. Das muss man ja schon auch sagen.
Fall.
Also ist ja wirklich, wenn man das an der Stelle mal sagen darf, aber schon, ja, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich sage, aber ich würde schon behaupten, das ist das prestigeträchtigste Rennen abseits der Ironman WM in Nizza dieses Jahr im Männerfeld auf jeden Fall sein.
Das hat auf jeden Fall WM-Niveau.
Und ich sage auch nur gerade deswegen Männerfeld, weil es ein reines Profi-Männerrennen ist. Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen irgendwie.
Genau.
Genau, das ist mir wichtig zu sagen.
Freue ich mich auch schon drauf. Also ich bin ab 12 Uhr bin ich da.
Mhm.
Das heißt zum Start, also wenn dann die Profis anfangen zu laufen, das heißt das Profi-Geschehen, das werde ich dann auch so ein bisschen im Blick behalten und kommentieren. Und wenn ihr vor Ort seid, dann kommt gerne vorbei. Können wir auch ein bisschen quatschen. Ihr dürft auch mal ins Mikro was sagen. Wir machen ein kleines Interview, für wen ihr da seid und so weiter. Wenn ich den Namen kenne und die Startnummer, dann wird die Person natürlich auch explizit angefeuert.
Stark. Das hört sich sehr gut an.
Ja. Björn, was haben wir noch zu sagen vergessen? Vielleicht noch was zum Zielbereich und danach und so weiter.
Ich hab das noch
kann
einen
dann
Punkt.
Alles ein bisschen länger ja. dauern.
Was kann ein bisschen länger dauern?
Alles.
Alles.
Wenn man nach dem Ironman oder nach einer langen Distanz ins Ziel gekommen ist. Auch das muss man auf dem Schirm haben und Zeit einplanen.
Ja,
und Geduld mitbringen.
Absolut, ganz entspannt. Auch da zum Beispiel, vielleicht muss das auch gar nicht immer der ganz große Rummel sein. Ich finde, in Rot musst du dir die Frage stellen, willst du ins Stadion, ja oder nein? Ne? Und das ist sensationell. Also es ist also alleine, dass das ein Stadion ist, finde ich schon total klasse.
Ja.
Das hat man nicht so häufig. Aber es ist natürlich auch ordentlich voll. Ne? Und dann ist so ein bisschen die Frage, ich glaube, es leert sich dann immer so ein bisschen, sobald die Profis und die Zeremonie und Co. vorbei ist. Dann wird es wahrscheinlich ein bisschen besser, kann ich mir vorstellen. Aber da habe ich auch schon Jahre gehabt, wo ich einfach wirklich davor stehen geblieben bin und gedacht habe, ja, ich nehme jetzt hier irgendwie so einen Nebeneingang und dann gucke ich mal und so weiter und so fort. Aber wenn es nicht gerade sein muss, dann ist jetzt hier mein Job theoretisch auch getan, wenn der Athlet dann im Ziel ist. Ne? Das ist dann jetzt für die Feierei und so im ersten Anlauf immer nicht so gut, aber man kann ja noch den ganzen Abend und die ganze Nacht ins Stadion und da noch irgendwie zelebrieren. Von daher total in Ordnung. Aber genau, ansonsten das erlebt zu haben, finde ich schon richtig, richtig gut. Aber so finde ich es, in Frankfurt hat halt auch einen fantastischen Zieleinlauf, weil ja, das ist halt so cool mitten in der Stadt. Ich finde es ein super schöner Ort. So
ja.
Und davon, ich als Frankfurt-Liebhaber würde jetzt behaupten, davon gibt es nicht allzu viele in Frankfurt, aber das, ich will jetzt nicht gemein werden, aber der ist wirklich richtig cool, also muss ich echt sagen, das ist ein richtig schöner Zieleinlauf auch und ja, das auch gerne mitnehmen und ganz in Ruhe machen, absolut und auch für den Supporter, ne? Also wenn man sich nicht sofort sieht oder sowas, nicht in Panik verfallen, sondern ja, das kommt dann schon. Ich würde mir vorher überlegen, ob man irgendwie so einen Treffpunkt ausmacht. Ich glaube, das kann total Sinn machen, gerade in Frankfurt, ne? Weil in Rot, ja, da läufst du für gewöhnlich nicht weg. Also da gibt es irgendwie das Stadion und dann gibt es einen Zielbereich und da ist ungefähr klar auch, wie der Verkehr geleitet wird, sage ich mal, aus Athleten. Da ist jetzt die Wahrscheinlichkeit nicht ganz so groß, dass man sich da irgendwie verrennt. Aber in Frankfurt ist man halt schon in der Metropole. Also da erinnere ich mich gut dran, dass ich glaube, Patrick letztes Jahr anderthalb Stunden nach Zieleinlauf zufällig getroffen habe, so fast schon irgendwie, nach 7-mal telefonieren und so weiter, aber irgendwann hatte man es aufgegeben, weil wenn du nicht genau weißt, wo derjenige jetzt gerade ist und so, und das Ende vom Lied war, der war schon lange bei der Dopingkontrolle, als ich noch irgendwie im Zielbereich stand zum Beispiel, ne, und deswegen, also da gerne ja, auch vorher irgendwie einen Zielpunkt ausmachen, genau, das macht es auf jeden Fall ein bisschen stressfreier. Das stimmt.
Das ist in Rot aber auch sehr, sehr sinnvoll, weil da das Handynetz für gewöhnlich sehr ausgelastet ist und man sich überhaupt nicht erreichen kann dann danach irgendwie. Und es ist dann doch relativ weitläufig und es sind sehr viele Menschen da. Also man muss dann als Athlet vom Nachzielbereich, da kann man sehr, sehr viel Zeit verbringen, weil es wirklich gutes Essen gibt und Duschen und so weiter. Und man sich da, also es lädt zum Verweilen ein, definitiv.
Ja. Ja.
Und wenn man dann von dort rauskommt, dann weiß man eigentlich nicht, wo ist jetzt gerade die Person, die ich suche.
Genau.
Ja. Also man muss auf jeden Fall irgendwie was vorher ausmachen, wo man sich im Zweifel trifft.
Ja, super gut. Super gut. Sehr schön.
Hast du noch irgendwas zu ergänzen?
Ich habe noch eine Sache zur Laufstrecke, würde ich gerne noch mitgeben, so als kleinen Tipp. Weil ich finde, wenn man vielleicht auch das erste Mal in Rot ist, oder wenn wir die beiden Laufstrecken nochmal gegenüberstellen, nochmal fürs Protokoll. Das eine sind 4 Runden, die läuft man in der Stadt. Da gibt's eigentlich auch nie die Situation, finde ich persönlich, wo so keine Stimmung ist. Also es ist mal mehr, mal weniger, keine Frage. Aber man muss nie lange drauf warten, bis das nächste Stimmungsnest eigentlich irgendwie kommt.
Ja.
Und in Rot ist es schon so, dass ich persönlich finde, dass die Strecke am Kanal, die ist nicht einsam in der Hinsicht. Aber da sind schon ganz viele Kilometer zu machen, wo man mehr oder weniger mit sich und seinen Mitstreitern dann vielleicht noch, aber dann doch recht alleine ist.
Mhm.
Weil dadurch, dass das halt so weitläufig verteilt ist, dass man so viele Kilometer am Kanal entlangläuft und es kommen immer wieder Stimmungsnester, aber gerade so nach oben raus am Kanal, oh, das ist schon ein zäher Punkt, finde ich, auch nach Büchenbach zu laufen. Ne? Büchenbach selber, super klasse. Aber man kommt halt aus dem Stimmungsnestort raus und dann ist dann doch erstmal da, ja, eine Form von Leere, muss man schon im Vergleich zu den Stimmungsnestern zumindest sagen. Es ist trotzdem wunderschön, die Strecke ist toll, alles keine Frage. Aber ja, ich finde, wie gesagt, es ist schon eine Herausforderung. Ich hätte einen kleinen Vorschlag quasi. Und es ist jetzt ganz egal, ob man den für Frankfurt oder für Rot anwendet, aber einen kleinen mentalen Tipp an der Stelle. Und zwar überlegen wir uns so eine Art Gummiband einfach. Mhm. Ja, und das Gummiband, wenn wir mal kurz die Augen schließen, das können wir auswerfen. Und das kann sich irgendwo festhaken. Und dann zieht einen das auch so ein bisschen. Ne? Also wenn du dir jetzt vorstellst, quasi du hast so ein Gummiseil und das schmeißt du jetzt da hinten gegenüber, keine Ahnung, an die nächste Brücke oder sowas in der Art. Mhm. Und wenn du das dann festhältst, dann ist da richtig gute Spannung drauf und es zieht einen mit. Und das finde ich für, wie gesagt, in Frankfurt kann man das auch machen, aber auch für Rot kann man die Strecke auch so ein bisschen in Abschnitte einteilen. Ne? Man kann sagen, okay, jetzt muss ich es schaffen bis an die Lände zum Beispiel. Ne? Also bis dem Punkt im Gewerbegebiet, wo man am Kanal ist. Und dann geht es den Kanal runter. Und wenn man unten am Wendepunkt ist, dann geht es wieder an die Lände. Und wenn man dann da angekommen ist, dann geht es hoch bis zum Wendepunkt. Und wenn man da dreht, dann geht es wieder runter bis an die Lände. Und dann geht es bis zum Ort und dann geht es bis Büchenbach und dann geht es wieder bis zum Ort. Also das so als Vorschlag für die Einteilung. Jeder darf sich seine Einteilung selber überlegen. Ne? Und wenn man das eingeteilt hat, dann kann man immer super auch einmal das Gummiband schmeißen. Und dann kann man sich überlegen, ah, guck mal, da hinten bei dem, zum Beispiel unten bei dem U-Turn quasi auf der Laufstrecke am Kanal, da gibt es eine große Brücke. Und da kann man super das Gummiseil spannen und kann sich so richtig gut ziehen lassen dahin. Mhm. Ja? Und das vielleicht als kleinen mentalen Tipp noch mit auf den Weg gegeben, dass wenn man zwischendurch nicht so richtig weiß, wo ist man jetzt hier gerade und man hat vielleicht auch so ein bisschen die eigene, ich sag mal in Anführungsstrichen, Orientierung vielleicht irgendwie verloren, dann ist mindestens der nächste Wendepunkt oder das nächste Stimmungsnest auch nicht weit und dann kann man überall super gut Gummiseile spannen und sich dann richtig gut dahin ziehen lassen.
Das war für mich in Rot sehr, sehr schwierig.
Weil?
Den Chip hätte ich da gebraucht. Naja, weil es lange am Kanal war und weil es nicht diese 4 Runden gab und man nicht runterzählen konnte. Ich habe irgendwann dann gedacht, ah, okay, das wäre jetzt gerade die 3. Runde am Main.
Ja.
Also wahrscheinlich schwierig, so wie hier auch. Ja. Und dann musste ich aber noch in den Ort und dann noch nach Büchenbach. Und es kam mir einfach unglaublich weit vor. Und da ist es mir nicht so leicht gefallen, das so aufzuteilen. Das ist bei einem 4-Runden-Kurs halt irgendwie selbsterklärend.
Ja. Und deswegen vielleicht im Zweifelsfall die Strecke angucken, reicht natürlich auch auf dem Papier. Ne? Man muss die jetzt nicht am Samstag vorher einmal abgelaufen sein, bitte.
Nee, bitte nicht.
Bitte nicht. Aber einfach auf dem Papier auch angucken und dann stellt sich das von selber auf. Ne? Alleine Wendepunkte kann man super nehmen oder Stimmungsnester an der Lände, im Ort, Büchenbach sind schon mal so ganz ikonische Punkte. Und dann, wie gesagt, einfach Gummiband spannen und richtig schön dahin ziehen lassen und so, weil man weiß, da erwartet einen was richtig, richtig Gutes. Und wenn man dann an den Highlights angekommen ist, ja, dann ist mega. Ne? Dann sind das halt auch coole Highlights in Rot. Also wie gesagt, selbst auch hinten in Büchenbach und so weiter, finde ich es immer noch mal ein Knaller, wenn man da ist. Das macht super Laune.
Mhm. Und seid in Rot nicht schockiert, dass auf einmal noch ein Kilometer extra mitten im Wald sich auftut, von das dem ihr bis dahin noch nichts
der ikonische
wusstet.
Kilometer gewesen, genau, wo damals Lucy Charles auf Toilette gehen musste, als Dani Bleimehl gewonnen hat in 2018. Und Lucy war ungefähr 1,5 Minuten vor ihr an dem Punkt. Und dann bin ich da kann man genau an diesem Extrastück, da ist auch eine Verpflegungsstation quasi, ne, so ein kleiner U-Turn im Wald. Und den kann man von oben anfahren mit dem Rad. Da kommst du oben von der Hauptstraße quasi runtergefahren. Und ich bin runtergefahren und ich wusste, da muss jetzt Lucy sein, weil ich wusste, Dani kommt dann gleich. Und dann bin ich runtergefahren und Lucy war nicht da. Und ich dachte so, hä, wo ist die denn jetzt hin? Und dann habe ich mich erst irgendwie versucht zu orientieren, habe sie nicht gefunden einfach. Und das auf dem Stück, da kann das nicht schiefgehen. Man steht direkt an diesem Wendepunkt mehr oder weniger, an der Verpflegungsstation. Und man kann auch nach den Teil vor und nach dem Wendepunkt, den kannst du locker für 500 Meter mindestens einsehen, 400 Meter würde ich sagen. Und sie war nicht da. Und dann bin ich irgendwann zur Verpflegungsstation gegangen und dann habe ich gesagt, sag mal, bin ich doof oder was, dass ich die nicht gesehen habe? Und dann meinten die so, nee, warte, die kommt jetzt. Ich so, hä, wo ist die denn? Ja, die ist auf dem Klo. Ich so, ah, okay, alles klar, Mensch. Ja. Da steht nämlich dann so ein Dixi-Klo genau in der Ecke. Und dann just in dem Moment kam sie da raus. Und das war dann der Moment, wo aus 1,5 Minuten oder sagen 90 Sekunden eher 30 wurden. Und dann habe ich gedacht, okay, krass, jetzt ist das hier wirklich möglich, das Rennen zu gewinnen. Also jetzt kann das echt klappen. Weil jetzt sind es wirklich nur noch 30 Sekunden und jetzt sehen
Krass.
die sich und so weiter, ne? Und dann hast du halt diese Wendepunkte, wo du halt auch gut gucken kannst, was die anderen da gerade so machen um dich
Ja.
rum halt, ne? Also es
Ja.
passiert dann halt schon gerade da im Wald und so hin und wieder mal oder dann hinten auch wieder in Büchenbach und so. Und 30 Sekunden ist halt nichts, ne? Da kriegst du auch mit, wenn vorne irgendwie da, zum Beispiel im Ort, wo es diesen Erdinger Bogen gibt, den kennst du. Und das ist ja auch wirklich ein zackiges Stimmungsnest. Und das hörst du dann ja noch bei 30 Sekunden. Dann hörst du, okay,
Ja.
da läuft jetzt kurz vor dir jemand durch und da ist ein Ansager dabei und so weiter. Und das war cool. Und dann ging es ja Büchenbach raus noch und dann wieder rein und dann war das Überholmanöver so bei Kilometer 38, 39 ungefähr. Also man läuft quasi schon in den Ort wieder rein. Man läuft über die kleine Brücke drüber. Wenn
Ja.
man, ne, man, du kommst Büchenbach raus, also bist eigentlich schon wieder fast im Ort, läufst quasi aus dem Wald raus, dann geht so einen kleinen Radweg entlang über die Brücke drüber, auch so eine kleine Holzbrücke, tolles Stimmungsnest immer. Und dann läufst du in das Wohngebiet wieder rein, quasi. Und da in der Ecke irgendwo war das Überholmanöver und dann war
Da
ich
ist
ja
sowieso
quasi,
überall voll.
genau, und dann war ich ja auch noch da und dann weiß ich noch, wie ich noch ein Stückchen weiter gefahren bin und also es war ja dann ein Sekundenfinish, ne? Ich glaube, Dani hatte 8 oder 9 Sekunden Vorsprung am Ende. Und da weiß ich, wie ich selber, also es
Ich
meine
finde es jetzt beim
Nerven
Zuhören noch aufregend.
quasi nicht mehr ausgehalten haben. Und ich gedacht habe, okay, ich warte jetzt hier, schließe jetzt einfach 6 Minuten die Augen, so ungefähr, weil dann ist Ziel. Und dann gucken wir, was dabei rausgekommen ist. So. Und so in der Art war es auch. Es war mir klar, ich komme jetzt hier mit dem Rad nicht rechtzeitig ins Stadion. Ich komme auch nicht rechtzeitig quasi so nah ran, dass ich noch mal irgendwas durchgeben kann und so weiter. Und dann stehst du halt da vor der Entscheidung, ja, dann gucke ich es mir jetzt irgendwie im Livestream an oder so, ne? Machst Handy an und dann guckst du es da. So, und so ist es dann, weil du brauchst dann auch nicht Radfahren und dabei Fernseh gucken, weil dann legst du dich nur auf die Nase. Und ja, genau. Das war mein erstes Mal rot. Das war schön.
Klingt nach einem guten Einstieg auf jeden Fall.
Ja, super, also sofort lieb gewonnen. Das Rennen eh, weil, ja, weil es halt das Rennen ist, ne?
Ja.
Und weil das halt schön da einfach ist und so weiter. Aber war auch ein gutes erstes Mal vom Erlebnis, muss man auch sagen. Ja.
Ja.
Zweite Mal war, als Patrick gewonnen hat, 2021.
Ja, guck mal.
Auch
Mal
sehr
gucken,
schön.
was dieses Jahr passiert.
Ja, toi, toi, toi.
Ich freue mich auf jeden Fall auf beide Events sehr. Freue mich auf alle, die beim Mainova Stimmungsnest vorbeischauen. Björn, wir sehen uns auf jeden Fall in Rot. Frankfurt schauen wir mal. Und ich wünsche dir und deinen Athleten auf jeden Fall ein gutes Rennen und natürlich allen anderen, die teilnehmen.
Genau, allen Power und Pacern. Wir werden mit Sicherheit irgendwie ein Meet and Greet and Coffee und so machen in Rot, oder? Also da
Bestimmt.
bin ich mir sehr sicher, das gehen wir auf jeden Fall nochmal durch. Das machen wir genau wie in Hamburg. In Frankfurt hast du ja schon das Stimmungsnest aufgebaut. Das ist ja auch schon sensationell, dass alle Power und Pacer Bescheid wissen und so weiter.
Genau, da
Und
kann ich mir vorstellen, dass wir da im Vorfeld auch noch irgendwie was
top.
hinbekommen. Es gibt am Freitagabend gibt es eine Pre-Race-Night, die Frank und Kollege Jan moderieren mit Live-Podcasts und so weiter. Also da seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen.
Aber
Und
gut.
genau, alles Weitere erfahrt ihr im Kalender und auf allen Kanälen.
Stark. Sehr gut.
Vielen Dank fürs Zuhören und ja, gutes Tapering an alle, die ihre Rennen noch vor sich haben.
Alles Gute euch. Viel Erfolg und viel Spaß vor allen Dingen.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
In your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees, don't you give up, give up, give up, go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before. Champion. You're a champion.